Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Maike Leopold, die Beraterin, Jenny Gruner, Director Global Marketing bei Hapag-Lloyd, Lutz Starke, Senior Social Media Specialist bei MSD Deutschland und Angelika Bergmann, Social Media Lead bei BKK Provita, darüber, wieso Diversity heute kein nice to have, sondern zum Standard eines erfolgreichen Unternehmens gehören muss.
Mein Name ist Maike Leopold. Ich bin freiberufliche Kommunikationsberaterin und ich habe heute die Ehre und die Freude, mit Jenny Gruner zum einen zu sprechen von Hapag-Lloyd, mit Angelika Bergmann von der BKK Provita und mit dem lieben Lutz Starke von MSD. Und zwar sprechen wir über die Do's und Don'ts beim Diversity Marketing. Kein ganz einfach zu fassendes Thema, aber ein großes Trendthema und schon lange, sage ich mal, in aller Munde. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich gern erstmal euch drei bitten, euch vorzustellen. Jenny, magst du einmal anfangen?
Kann ich gerne tun. Vielen Dank, Maike, für die kurze Intro in das Thema. Hallo zusammen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Jenny und leite das globale Marketing bei Hapag-Lloyd, der Container-Reederei. Ich bin jetzt seit über 4 Jahren dort an Bord, darf das Marketing dort aufbauen. Und in dem Rahmen halt das digitale Business als auch die digitale Transformation mit unterstützen. Und Transformation ist halt auch das Stichwort, worüber ich an diese Themen wie Diversity, Equity, Inclusion etc. gekommen bin. Und da versuche ich auch intern bei uns Initiativen mit zu unterstützen, aber auch extern dazu zu sprechen oder zu schreiben, um auch das Thema aufmerksam zu machen. Und bin auch in einem Frauennetzwerk bei Mission Female, einfach um mehr Bedeutung und Sichtbarkeit für dieses Thema zu bekommen, weil uns das alle weiter voranbringen wird.
Danke, Jenny. Angelika, magst du weitermachen?
Ja, kann ich gerne machen. Vielen Dank. Also ich bin Angelika. Ich arbeite auch seit etwas über 4 Jahren bei der BKK Provita. Wir sind eine gesetzliche Krankenkasse, die erste nachhaltige und veggie-freundliche Krankenkasse. Und ich verantworte dort den ganzen Bereich Social Media innerhalb des Marketing-Teams mit vielen Schnittstellen und Querschnittaufgaben auch in andere Marketing- und Kommunikationsthemen. Und auch wir befinden uns in einem ziemlich starken Transformationsprozess. Das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja übergreifend ein großes Thema, betrifft uns natürlich auch sehr stark. Und natürlich aufgrund unserer besonderen Ausrichtung sind wir sehr stark quasi auch auf das Thema gestoßen worden. Diversity, neue Zielgruppen, die andere Krankenkassen nicht zwangsläufig als erstes vielleicht im Fokus haben oder zumindest die Themen nicht im Fokus haben, haben uns dazu gebracht, was dann manchmal sich doch ein bisschen schneidet mit der Eigenschaft, eine Körperschaft öffentlichen Rechts zu sein, was natürlich eine lange Tradition hat, eine konservative Historie und manche Bürden auch, die andere freie Unternehmen in Anführungszeichen so nicht haben. Also wir können nicht in jeder Hinsicht so frei agieren, wie das andere Unternehmen zum Teil können. Und das ist dann auch immer eine besondere Herausforderung bei diesem Thema.
Das kann ich mir vorstellen, Angelika. Lutz, magst du weitermachen?
Ja, klar, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute über eins unserer, wahrscheinlich unserer Lieblingsthemen auch sprechen, Diversity, Equity und Inclusion. Ich bin der Lutz, ich arbeite bei MSD Deutschland. MSD ist ein forschendes Pharmaunternehmen, das ansässig ist in Amerika, was das Thema Diversity manchmal auch ein bisschen einfacher macht, weil die globalen KollegInnen oft ja auch schon weiter sind als hier deutsche Märkte oder europäische Märkte oder auch weltweite Märkte. Bei MSD Deutschland bin ich für den Bereich Social Media zuständig, dafür den Bereich Corporate Communications, also alles rund um MSD, was man auf LinkedIn und Twitter sieht, kommt dann von mir. Und was ich auch noch mache, ist, seit 3 Monaten leite ich mit meiner lieben Kollegin zusammen das Mitarbeitenden-Netzwerk Rainbow Alliance. Dieses Netzwerk kümmert sich, könnte man vielleicht drauf kommen, um alle Kolleginnen unter dem unter dem Regenbogen, also um die queere Community. Und wir versuchen da unsere Themen auch weiter voranzubringen, sei es zum Beispiel genderneutrale Toiletten oder Duschen, dass wir das bei unserem neuen Umbau jetzt in München auch umgesetzt haben, oder wir beim Coming Out helfen.
Super, vielen Dank für den ersten Einblick. Alles sehr spannende Aufgaben und ja, ich finde es auch interessant, halt in, wie die Gestaltungsmöglichkeiten sind. Einerseits, was du gesagt hast, Angelika, ne, nach Körperschaft öffentlich rechts, und dann nutzt du auf der anderen Seite mit der USA. Das gibt dann schon einen anderen Horizont, ja. Ja, ich habe im Vorfeld ein bisschen natürlich recherchiert vor unserem Roundtable hier, und ich habe dann bei Wikipedia eine sehr nüchterne Beschreibung des Themas Diversity Marketing gefunden, nämlich das ist eine Marketingstrategie, die spezielle Teilöffentlichkeiten in den Mittelpunkt stellt. Ja, soweit so gut, oder? Können wir uns wahrscheinlich alle drauf einigen. Dann habe ich noch eine Studie gefunden von YouGov, und die hat festgestellt, die ist im Sommer jetzt rausgekommen, die hat festgestellt, dass sich vor allem Jüngere schon damit befasst haben, jüngere Menschen, so bis 30, und die verstehen aber vor allen Dingen darum, den Umgang mit sexueller Orientierung oder mit Geschlechtsidentität in der Werbung. Und ich fand, dass die Studie zu Recht angemerkt hat, dass es ja aber auch noch ganz andere Aspekte gibt, ne? Zum Beispiel Alter, Hautfarbe, Herkunft, Gesundheitszustand oder Religionszugehörigkeit. Ne? Das ist ein sehr breites Feld. Nur in der Öffentlichkeit nehmen wir sehr oft diese Diskussion um Geschlechtsidentität und so weiter wahr. Was mich jetzt mal bei euch interessieren würde, wie ihr persönlich zu dem Thema gekommen seid oder wann ihr damit bewusst in Berührung gekommen seid. So würde ich es formulieren. Vielleicht gibt es so einen Touchpoint, wo ihr sagt, ja, da war so für mich ein Aha-Erlebnis oder so. Lust, magst du starten?
Ja, klar, sehr gerne. Dadurch, dass ich selber homosexuell bin und mit meinem Partner auf dem Land wohne, ist das Thema, wie ich mit Diversity in Kontakt gekommen bin, vielleicht nochmal immer ein bisschen anders auszubetrachten. Als Jugendlicher tatsächlich ist mir auch ich glaube, es war Knorr, Werbung von Knorr, Schatzi, Essen ist fertig. Und dann war da immer ein schwuler Mann, der irgendwie Essen reingebracht hat, und das war ein anderer schwuler Mann, der dann, nachdem die beiden dann zusammen gegessen haben. Und das war tatsächlich für mich zum einen sehr aufregend, weil ich mir gedacht habe, oh, es gibt ja auch noch andere, die so sind wie ich. Und die werden auch irgendwie dargestellt. Aber sie wurden immer sehr plakativ dargestellt. Ne? Also immer sehr typisch so, ha, hi, super. Und sehr sehr outgoing, sehr klischeehaft, sage ich jetzt einfach mal. Und das hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Und wenn ich mir dann heute andere Werbung angucke, letztes Jahr, glaube ich, kam die von Otto raus. Da waren zwei Männer, lagen einfach ganz normal in einem VW-Bus an der Küste und haben sich den Sonnenuntergang angeguckt. Das entsprach dann viel mehr dem, wie ich auch lebe. Und da denke ich, das sollte es auf jeden Fall sein, wenn man schon über divers spricht.
Und nochmal kurz zurückgefragt, wenn du sowas siehst, dann bist du ja auch wahrscheinlich besonders kritisch, oder? Guckst du auch ganz genau hin, wie klischeehaft oder wie gut das gemacht ist, ne?
Auf jeden Fall, weil ich, also natürlich gibt es viele verschiedene Facetten. Wenn man so LGBT anguckt, da sind ja schon viel mehr Buchstaben, als das Alphabet bietet manchmal, gefühlt. Da gibt es natürlich dann auch viele verschiedene Facetten von Lebensweisen. Und ich finde es immer sehr schade, wenn eine Stereotype so stark in den Vordergrund steht. Also wenn ich jetzt nur wenn man sagt typisch lesbisch, so eine Kampffrau, die mit keinem Mann redet oder so, und auf der anderen Seite hast du dann immer nur die sehr weiblich schwulen Männer und so, also das, oder weiblich anmutenden schwulen Männer, das finde ich schon sehr schwierig. Und sagt man ja auch nach, man wir haben viel Partys, wir nehmen Drogen und was weiß ich, wenn man sich so Kinderfilme, wenn man sich so Netflix-Filme anguckt, etc., dann ist das da genau das Gleiche. Das, oft wird es sehr, sehr schwierig dargestellt, immer nur diese eine Richtung und dabei ist es so breit. Also guck da schon drauf und ärgere mich oft auch.
Mhm. Wie sieht's bei euch aus, Jenny, Angelika? Wie, auf welche Art seid ihr, wenn ihr euch zurückerinnert, damit in Berührung gekommen oder bewusst? Gab's da was Bestimmtes?
Also bei mir gab's da ehrlich gesagt gar nichts Bestimmtes. Kann ich vielleicht ganz kurz antworten. Ich finde auch tatsächlich eher, dass einem halt auffällt, dass die Werbung diverser wird durch solche Beispiele, wie Luzi jetzt gerade auch genannt wird, die eben aber dann tatsächlich oft auch wiederum ins Gegenteil verzerrt sind, fast so ein bisschen, ne, wo dann auch wieder neue Stereotype vielleicht aufgebaut werden für eine jetzt neue, diversere Zielgruppe. Weswegen ich vielleicht noch einen Satz sage, bevor ich dann die Jenny mit von ihren Touchpoints sprechen lasse, dass ich das spannend finde, nochmal, was die Definition angeht. Ich finde, da kann man ganz gut in dem Fall auch mit dem Gegenwert sozusagen vielleicht sich als Anhaltspunkt merken, dass es eben darum geht, dass man nicht stereotyp eigentlich kommuniziert. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Definition, ja. Und da kommen wir ja vielleicht nachher auch noch drauf, wenn man dann eben auch merkt, dass man eben divers oder auch nicht divers sein, agieren, kommunizieren kann, selbst wenn man eine einzelne Zielgruppe vielleicht anspricht mit einer Kampagne oder so, auch dann kann man divers oder nicht divers kommunizieren. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass das Thema Stereotype da ganz wichtig ist bei dem Thema.
Ja, guter Punkt, danke. Jenny?
Also ich habe auch kein Aha-Erlebnis, kein Weckruf oder so, sondern natürlich habe ich wie viele andere Frauen auch Stereotypisierung und Klischees so recht früh in der Karriere realisiert, man kommt ja vom Studium und man denkt, alle sind gleich. Also im Studium war das so einigermaßen noch der Fall, im Job sieht es dann anders aus. Das heißt, dort habe ich mich durchaus das erste Mal überhaupt mit dem Thema Kommunikation, Mann, Frau etc., ne? Und dann sieht man natürlich auch, was es früher noch häufiger gab, frauenfeindliche Werbung oder Sex-Sales und diese Sachen. Ich fand, das war früher mehr, als es heute ist. Das entwickelt sich durchaus. Was, glaube ich, nochmal einen Schub gebracht hat oder mehr Bewusstsein für mich war halt, seitdem ich im Frauennetzwerk bin und mich auch nochmal intensiver mit dem Thema halt beschäftige, da, seitdem gucke ich auch anders oder nochmal intensiver drauf. So. Und ich finde, dass wir schon viel diverser geworden sind. Aber ich stimme auch zu, es ist doch häufig noch Stereotypisierung. Und ich glaube halt, solange wir einfach auch bei, also wenn wir irgendwie ein Werbemittel sehen und irgendwie stutzen, so solange sind wir halt einfach noch nicht angekommen dort, wo wir die Gesellschaft wirklich so abbilden, wie sie in der Realität ist. So, und ich würde gerne eine Sache auch noch zur Definition halt mit anfügen wollen, weil wir sprechen dann halt immer, ich sag mal, nur in Anführungszeichen von Diversity Marketing. Ich finde es wichtig, dass halt auch, ne, dass wir Inclusion als auch Equity halt nicht vergessen dabei. So, Diversität ist das eine, das was, Inclusion halt einfach, wie setze ich das um, beziehungsweise wie zugehörig fühlen sich dann die marginalisierten Gruppen auch zur Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den würde ich gerne noch mit anbringen wollen.
Also wenn ich richtig verstehe, Jenny, meinst du, das eine ist, das irgendwie zu propagieren und das andere ist aber auch wirklich dann auf gesellschaftlicher Ebene umzusetzen und da würdest du das, den Begriff Inclusion dann einbringen wollen.
Richtig? Gesellschaftlich oder im Unternehmenskontext, ne? Wahrscheinlich oder nach innen und nach außen.
So. Sowohl als auch so. Ja, also wichtig ist ja, Diversität beschreibt ja so die Unterschiede, die 6, 7, je nachdem, wo man jetzt hinschaut, Dimensionen, wo unterscheiden sich die einzelnen Gruppen. Inclusion beschreibt ja auch das Gefühl, ich gehöre dazu. So, also wenn ich eine Gruppe von 100 Leuten habe und ich habe dort unterschiedliche Menschen verschiedenen Alters, Männer, Frauen, gleichgeschlechtliche, Behinderte etc. Aber trotzdem fühlen sich die einzelnen Personen nicht zugehörig zu dieser Gruppe, dann habe ich halt einfach keine Inclusion, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den wir halt auch versuchen sollten anzugehen, nicht nur zu zeigen. Es gibt auch andere, ich mag den Begriff Randgruppen nicht, ne? Also, aber es gibt halt einfach auch andere Menschen als, ich sag mal, den Mainstream oder den Stereotyp, den wir aufgebaut haben, und die gehören dazu. Also wir sollten, klar, Zielgruppen, Segmentierung etc., das hat alles seine Berechtigung, aber ich würde lieber sehen in der Kommunikation und Werbung, wo finden wir Gemeinsamkeiten, ne? Und wo können wir halt statt zu trennen die einzelnen Gruppen, wie können wir die mehr zusammenbringen? Das wäre mir auch aus gesellschaftlicher Perspektive wichtig, dort die Verantwortung im Marketing als auch Kommunikation mit aufzunehmen.
Und du hast es ja nicht nur einfach, indem du Kampagnen machst und sagst, okay, das ist jetzt meine Zielgruppe Menschen mit Behinderung, sondern du solltest es auch auf alles, was du tust, ob es im Marketing, in der Kommunikation ist, immer auch mit bedenken, okay, was für eine Bildsprache sende ich auch aus, ne? Zeige ich jetzt nur weiße Frauen oder zeige ich Frauen mit, ohne Kopftuch, mit Behinderung, ohne Behinderung, Männer und so weiter. Und das zieht sich ja von vorne bis hinten auch durch. Und das sollte man auch tun, denn nur so wird es auch langsam gesellschaftlich normal, dass eben alle Teil dieser Gesellschaft und Teil dieses Unternehmens sind.
Ist tatsächlich so und wird tatsächlich auch, finde ich, immer stärker eingefordert. Also selbst bei uns, wie gesagt, die wir jetzt nicht ein kleines progressives Start-up sind, gab es neulich mal wieder eine Anfrage mit Blick auf unser Mitgliedermagazin, ein klassisches Medium einer Krankenkasse, dass es auch noch ein Printmagazin gibt, was bei uns sehr modern und sehr toll vom Content her ist, wie ich finde. Aber da gab es neulich mal wieder die Anfrage oder beziehungsweise auch sogar ein bisschen die Kritik. Wie sieht's denn aus? Man sieht bei euch in der Bildsprache dort doch ein relativ einheitliches Bild von schönen, schlanken, weißen, gut situierten Menschen. So. Und da haben wir uns wirklich nochmal in die eigene Nase gefasst. Also gerade mit dem Thema Bildsprache beschäftigen wir uns eigentlich sehr intensiv und haben auch so eine in unserer CI verankert, dass wir eben da sehr natürliche Bilder haben wollen und durchaus auch divers. Aber tatsächlich in dem Mitgliedermagazin, das machen wir auch nicht selber, da ist eine Agentur dahinter, die natürlich von uns gebrieft wird. Natürlich wird alles freigegeben, aber da war es tatsächlich so in der betreffenden Ausgabe, dass es wirklich nicht divers daherkam, ja. Und auf den ersten Blick kann man sagen, das kann man ja ganz leicht ändern. Nächstes Mal machen wir einen dunkelhäutigen Menschen mit rein und einem Rollstuhl oder so. Nur darum geht es natürlich auch wieder nicht, ja. Ich fand gerade auch das Argument Schlankheit ein total spannendes Argument. Ich fand das Thema gesellschaftlicher Status sozusagen, ja, dass man also sagt, auch wie sehen denn jetzt diese Schulkinder aus, was tragen die, wenn es jetzt um ein Kinderthema geht beispielsweise. Ja? Man kann ja erkennen, wo das jetzt gerade spielt, diese Szene sozusagen. Da ist man dann doch noch traditionell eher weiter entfernt davon, in einem ganz normalen Medium, was regelmäßig erscheint, was jetzt nicht eine Sonderkampagne ist, da wirklich auch zu sagen, hey, sind wir da so aufgestellt, dass ich viele Menschen, die eher den sogenannten Randgruppen, die du gerade so genannt hast, auch wenn es nicht so ein schöner Begriff ist, zugehörig fühlen, dass die sich da auch wiederfinden und angesprochen fühlen. Und das ist nicht so einfach. Auch nicht so einfach umzusetzen, eben dann wiederum mit Blick nach innen in ein Unternehmen, wo vielleicht KollegInnen, die nicht im Marketing arbeiten und sich mit solchen Themen noch nicht so stark auseinandersetzen, dann erstmal das vielleicht auch nicht verstehen würden, sagen, Mensch, das Bild finde ich gar nicht schön, als Beispiel jetzt, ja. Ästhetik ist ja auch dann eine Kategorie, die sehr häufig sehr stark im Vordergrund steht, wo sie dann manchmal vielleicht gar nicht so hingehört.
Ja, guter Punkt. Also ich würde da gern noch kurz drauf eingehen, gerade auf diese Bildergeschichte. Ihr erinnert euch vielleicht an die Kampagne vor ein paar Jahren von der DAK mit den jungen Eltern, wo der junge Vater schwarz war. Und was hatten sie? Einen Shitstorm. Weil die Zielgruppe oder wahrscheinlich die weitere Zielgruppe, ich weiß nicht, ob es nur die Kunden oder die Kundinnen waren, gesagt haben, was soll das denn? Ne? Also nicht, dass ich das richtig finde, aber also das war sozusagen von der anderen Seite dann, da hieß es ja, jetzt hört auf mit eurem roten Getue oder so. Aber das daran zeigt, hat sich gezeigt, wie schwierig das auch mit den Bildern ist und dass die Leute dahinter auch teilweise eben wenig Authentizität vermuten, ne? Oder dass sie, wenn sie da Kunden sind, damit gar nichts zu tun haben wollen oder so. Und da wäre ich auch schon mit dem bei dem Punkt, die Frage hatte ich mir noch notiert, in dieser YouGov-Studie, da stand, dass zwar über die Hälfte der Deutschen wichtig finden, dass Unternehmen so ein diverses Bild vermitteln von der Gesellschaft, aber es stand auch drin, dass ein Drittel das nicht so gut findet. Und ja, also ein Drittel. Es wurde leider nicht weiter ausgeführt, warum. Aber ich denke schon, dass wir da ein Stück weit bei diesen Fallstricken sind. Ne? Also Stichwort Diversity Washing, Gender Washing, das Pinkwashing, was weiß ich, ne? Dass eben eine Schere besteht zwischen ich färbe meine Werbung in Regenbogenfarben ein, zum Beispiel bei dem Ungarn-Spiel letztes Jahr, ne? Sollte ja die Allianz Arena auch in die Regenbogenfarben und
stimmt.
Ich zum Beispiel habe einen Kunden, der wollte dann auch sofort auf den Regenbogenzug aufspringen. Und ich so, ihr seid das doch gar nicht, ne? Macht's nicht, ne? Sie wollten einfach Reichweite mitnehmen. Also wie seht ihr das? Wie kann man als Unternehmen solche Fallen umschiffen oder da auch glaubwürdig und authentisch bleiben? Wer mag starten? Lutz?
Danny hat schon geatmet.
Ich habe schneller geatmet als du. Ja. Also ich glaube, du kannst halt nur das, was du halt auch bist als Unternehmen, ne, was in deiner DNA ist, das, ne, der innere Kern, den kannst du auch wiederum nur in Markenwerte nach außen hin und in Messages nach außen hin glaubhaft und authentisch übertragen. So, und das ist, glaube ich, ein ganz großer Fallstrick, weil wenn du, ja, wie gesagt, Pinkwashing, Rainbowwashing, Purplewashing, was auch immer alles betreibst, ich male es nur mal an, ich mache nur mal mit, ne, und zum Pride Month im Juni ist es, glaube ich, ne, korrigiere mich sonst, mache ich auch mal mein Logo in Regenbogenfarben, aber sonst habe ich mit dem Thema nichts zu tun und auch keine Berührung, dann kann das natürlich nach außen nicht authentisch halt hin funktionieren. So, das heißt, man muss natürlich innen erst anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, die Kollegen und Kolleginnen innerhalb des Unternehmens entsprechend auch aufzuklären, dass jeder für sich eine Haltung auch finden kann und seine Identifizierung damit, um diese Haltung dann auch wieder nach außen zu tragen.
Total. Also ich denke, also wenn man Diversity Marketing ernsthaft betreiben möchte, und das ist, es gibt ja viele Vorteile davon, diverse sich aufzustellen, sowohl intern als auch extern in der Werbung, in der Kommunikation, dann fängt es auch eben damit an, dass man selber Diversity im Team ermöglicht. Also wenn ich jetzt mal ganz plakativ gesprochen, wenn ich nur eine Runde aus Männern sitzend an einem Tisch bin und überlege, wir machen jetzt mal ein Produkt für Frauen, dann wird es nicht funktionieren. Also das ist das plakativste Beispiel, aber das kann man ja runterbrechen auf weitere Beispiele. Also wir möchten gerne sowas wie Zalando. Zalando hat jetzt auch für Menschen mit Behinderung eine Kollektion oder Produkte mit auf die Plattform genommen. Adaptive Kleidung heißt es und haben gesagt, okay, wir wollen, dass auch Menschen mit Behinderung schön aussehen. Sie sollen keine Kartoffelsäcke mehr tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern sie sollen sich toll kleiden können. Dazu machen wir Werbung. Dazu laden wir aber eben auch behinderte Personen zu uns ein und wir reden mit Behindertenverbänden, die uns sagen, was sind denn die Bedürfnisse? Worauf sollte ich achten? Wo ist vielleicht ein Fallstrick, worüber ich stolpern kann? Und wenn ich das Know-how nicht intern habe, dann muss ich es mir von außen holen. Und dann kann so eine Diversity-Kampagne auch erfolgreich sein.
Ja, ich glaube, was auch wirklich ganz spannend ist, wenn man es aber ehrlich meint und ehrlich auch dann durchagiert, ist, dass sich das Innere und das Äußere ja auch gegenseitig ein bisschen befruchten können. Ne? Ich sag mal, so eine Rainbow Week kann auch der Aufhänger dafür sein, dass man sagt, hey, wie sieht's denn bei uns eigentlich intern aus? Dort, keine Ahnung, Anstöße gibt, Ermutigungen, dass Menschen sich zusammentun und sagen, wie sie würden das Thema vielleicht auch gerne mal aufgreifen und ihnen fehlt dies und das zu diesem Thema und umgekehrt. Also ich glaube, was man immer ganz gut machen kann als Unternehmen ist, also ganz gut im Sinne von, das kommt gut, man muss es dann eben auch schaffen es so zu tun, dass man wirklich zeigt, wir sind auch auf dem Weg. Also ich glaube, es wird nicht erwartet, gerade von einem Unternehmen, was es schon lange gibt, von einem großen Konzern oder so wie bei uns von der Körperschaft, eben von keinem Startup, was sich ganz frisch gegründet hat, schon unter der Überschrift, wir sind das Grüne oder wir sind das diverse Startup oder so. Da wird es nicht erwartet, dass man schon perfekt ist, aber es wird zumindest erwartet, dass man es nicht nur kommuniziert, sondern auch versucht zu leben, und man kann ja auch Schritte nach außen zeigen, auf denen, die man gerade getan hat, oder eben zeigen, wir sind gerade da und da, oder letztes Jahr waren wir noch an der Stelle, mittlerweile haben wir uns da wieder verbessert. Und dafür dann wiederum einen Anreiz zu haben, indem man auf Aktionen dann vielleicht partiell draufspringt, da wo es vielleicht schon passen könnte, die dann aber nach innen auch wieder wirken können. Das macht wiederum Sinn, finde ich, aus meiner Sicht und Erfahrung.
Total, also wenn es sich gegenseitig befeuert auch, ne? Mir ist eine Sache gerade noch eingefallen, nicht ganz in diesem Kontext, aber trotzdem, weil du, Maike, gesagt hattest, ne, es gab die Werbung, es gab den Shitstorm, und dann ging es in Richtung Pinkwashing, was auch immer. Im Rahmen der Vorbereitung habe ich halt auch, also ich habe von Gillette den Spot auch gefunden, den es, glaube ich, 2019, ein Jahr nach so dieser dieser ganzen MeToo-Debatte aufkam, wo Gillette ja halt entsprechend auch den Claim geändert hat, the best man can be. Der hat ja auch einen ziemlichen Shitstorm gebracht. So, da geht es in dem Spot, geht es ja darum, den gab es, glaube ich, gar nicht in Deutschland, aber da geht es darum, wie kann diese Sexualisierung, die nicht alle Männer, aber die es halt unter Männern gibt, oder diese Aggression oder so, diese toxische Männlichkeit, wie können wir das anders machen? So, und wie können Männer auch untereinander sich quasi gegenseitig darauf hinweisen. Und auch da gab es einen riesen Aufschrei und Shitstorm wohl. Und das hat mir aber nochmal gezeigt, also ich kenne jetzt Gillette zu wenig, um deren Haltung wirklich zu kennen. So, aber das, was ich halt aus dem Kontext so ein bisschen mitgenommen habe, war auch, sie haben sehr ins Wespennest halt einfach gestochen. Und ich finde, man sieht auch anhand dieser Reaktionen aus der Gesellschaft, wie weit sind wir eigentlich schon, in welchem Reifegrad in Sachen Diversity und Inclusion sind wir eigentlich schon. Von der Warte her ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Unternehmen A, keine Angst haben, sondern auch mutig sind, da einfach mal was auszuprobieren und daraus auch zu lernen, und sich nicht abschrecken zu lassen, nur weil es vielleicht jetzt noch nicht angenommen wird, sondern halt das einfach auch ein Stück Wegbereiter sein kann in die richtige Richtung in einer diversere Gesellschaft. Das fiel mir nur bei dem Thema noch ein.
Manchmal täuscht man sich auch total. Also wir hatten zum Beispiel mal ein ganz kleines, fast banales Beispiel, einen Post gemacht zum Thema Zeitumstellung und haben einfach ein schwules Paar im Bett gezeigt, das irgendwie jetzt länger schlafen konnte. So. Und haben wirklich vorher gedacht, jetzt sind wir mal gespannt, ob da auch negative Kritik oder irgendwas kommen wird. Gar nicht. Also das Einzige, was kam, wenn jemand kommentiert hat, war total positiv, und die anderen haben es ganz normal hingenommen und nur über das Thema gesprochen, oh ja, endlich wieder ausschlafen, eine Stunde mehr oder so. Und da, ansonsten kam da gar nichts. Also man hat manchmal auch so ein bisschen schon Hilfe, 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 wer weiß, wer sich jetzt wieder alles zu Wort melden wird, ja, in dem Twitter-Versum und so. Und die Gesellschaft ist dann, oder die eigenen Zielgruppen sind dann manchmal, entweder guckt sich's weg oder sie sind doch weiter, als man denken würde. Da darf man gerne mal mutig sein.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, super Beispiele da schon dabei. Ich würde gerne noch mal diesen Drehtüreffekt aufnehmen. Ich glaube, Jenny, du hast es gesagt, oder ihr habt es alle irgendwo an. Also das ist ja innen und außen bedingt sich, ne, die Außenkommunikation und wie weit wir innen eigentlich schon sind. Ne? Ich hatte da auch ein Beispiel bei dem besagten Kunden, den ich da eben schon, also den werde ich nicht namentlich nennen, aber da ging es um das Thema Gendering, ne, bei denen, also auch ein sehr, sehr konservatives Unternehmen, und die jungen MitarbeiterInnen haben das dann da reingebracht. Und dann gab es aber von den aus dem Management und von den älteren Herrschaften gab es dann von der Seite einen Shitstorm. Ne? Das wollen wir jetzt nicht und so. Aber sie haben sich dann zusammengerafft und Leitfaden erstellt, wie wir damit umgehen können und was die Leitplanken sind und so. Das haben sie dann gemacht. Aber da hat man gemerkt, wie es innen im Unternehmen wirklich knirscht. Die einen kommen und sagen, wir wollen das jetzt machen, sozusagen von unten. Und die anderen, wie bitte? Was soll denn da noch alles draus werden? Also man, und das bedingt sich halt, man kann das Innere nicht von dem Äußeren trennen, was da alles in Bewegung kommt. Ja, und deswegen wollte ich jetzt auch gleich eine Teilnehmerfrage einbringen, wenn wir sowieso schon bei internen Strukturen sind. Da hat nämlich jemand gefragt, wie sehen Sie die Rollenverteilung zwischen Marketing, Kommunikation und HR bei dem Thema? Riesige Frage. Ne?
Wichtig ist, dass es integriert, idealerweise funktioniert, würde ich sagen, an der Stelle. Und tatsächlich, also HR ist ein super Stichwort, weil ich glaube, dass das Thema auch absolut relevant ist für das Thema Personal finden, ne, Talente finden, attraktiv bleiben in Zeiten des Fachkräftemangels und so weiter und so weiter. Es ist ein riesiges Thema und natürlich ist es total wichtig, dass diese Abteilungen oder Zuständigkeiten sich des Themas annehmen, aber auch gemeinsam in einer konzertierten Aktion oder vor allen Dingen auch in einem Austausch dazu bleiben.
Also definitiv sehe ich genauso. Wir müssen halt alle zusammen irgendwie dran arbeiten, dass die Gesellschaft oder unser Unternehmen einfach diverser wird. Ja? Also daran geht einfach nichts vorbei. Wir wissen, es gibt Studien dazu, dass diverse Unternehmen einfach erfolgreicher sind. Und sei, also ich rede jetzt gar nicht nur über Marketing, sondern generell über das Unternehmen selber. Also wäre es eigentlich sträflich, das zu vernachlässigen als Unternehmen, nicht divers aufgestellt zu sein. Und da ist HR ein großer, wer soll es denn sonst machen? Also ich als Social Media Manager kann da nicht viel ausrichten. Da muss HR mit ins Boot kommen. Und das ist, das eine bedingt sehr dann das andere, was ich vorhin ja auch meinte. Wenn ich eine Kampagne dann plane, dann habe ich diverse Personen in meinem Unternehmen und die können dann in einer Gruppe zusammen an einer tollen Kampagne arbeiten. Und deswegen gehört alles auf jeden Fall zusammen.
Also sehe ich ganz genauso und da fällt mir auch eine Studie ein, die ich gesehen habe. Ich glaube, das war diese Shutterstock-Studie, wo halt auch drin stand, dass der Diversitätsbeauftragte, sofern es welche gibt, sind ja meist bei HR angesiedelt. Und ich glaube, in Deutschland sind das nur 19%, die gefragt werden, also wo wirklich eine Zusammenarbeit stattfindet. Also, alle zusammen sollten an den Themen arbeiten, aber halt auch darüber hinaus, ne? Also wie kann ich aus meinem Abteilungskosmos halt noch Influencer oder Accelerator, Multiplikatoren, wie auch immer wir sie nennen wollen, im Unternehmen finden, damit das Thema auch nicht in diesem Kosmos dieser drei Bereiche bleibt, sondern dass es das Unternehmen halt auch durchdringt. Ne? Wie kann ich Menschen begeistern dafür, die das dann halt auch mittragen in anderen Bereichen, weil das definitiv ein Thema ist, aus eigener Erfahrung auch, wo es ganz viele Menschen gibt aus diversen Abteilungen, die Interesse daran haben.
Das Thema Corporate Influencer fällt mir da sofort ein. Das ist eigentlich auch eine super Möglichkeit. Also die Idee, dass man quasi nicht nur auf externe Influencer setzt, Blogger oder Instagrammer oder sowas, sondern dass man sagt, man nutzt eigentlich das Potenzial, was man im Unternehmen hat, an KollegInnen, die kommunikativ schon stark sind oder Lust haben, da noch ein bisschen geschult zu werden und auf ihren eigenen Kanälen nach draußen kommunizieren, möglichst frei, aber doch so, dass das Unternehmen dadurch sichtbar wird. Und das passt natürlich ganz hervorragend zum Thema Diversity, finde ich, weil das natürlich im Idealfall verschiedene Typen sind, die als Corporate Influencer da so ein bisschen auch eingesetzt werden oder Lust haben, das selber umzusetzen, sowohl was das Alter angeht, also divers in verschiedenste Arten und Weise. Und das ist natürlich das Allerglaubwürdigste, was es geben kann aus meiner Sicht. Das passt eigentlich ganz gut dazu.
Lutz, da fällt mir jetzt unbedingt das Bild ein, was du neulich bei LinkedIn gepostet hast, oder?
Welches von den vielen Bildern?
Da standst du vor dem Empfangskrisen.
Ja.
Bei euch bei MSD.
Also tatsächlich ist MSD, ohne zu viel Werbung für dieses Unternehmen zu machen, ist das erste Unternehmen, bei dem ich mich so fühle, oder fühlen kann, wie ich tatsächlich bin. Also ich wurde zum Glück noch nie diskriminiert, egal bei welchem Unternehmen ich war. Das war immer ein Miteinander. Allerdings gab es auch noch nie ein Unternehmen, in dem ich so frei sein konnte und dem auch Diversität unterstützt wird, wie bei MSD. Also mir wird auch gesagt, Lutz, kümmere dich um Diversity, ja? Schau, dass du das nach außen trägst für dich vielleicht oder dass du, also ist jetzt kein, dass mein Chef sagt, mach das hier, aber indem mir gesagt wird, okay, du kannst bei der Rainbow Alliance aktiv sein und wir haben auch ein Diversity-Budget und wir setzen das auch ein für verschiedene Aktionen, ist das schon mal ein Commitment zu sagen, okay, wir wollen Diversity. Und es ist nicht nur ein, okay, mach das mal nebenbei, vielleicht nach der Arbeit immer und erzähl bloß nicht da draußen, dass wir dahinter stecken, aber sei mal ein bisschen divers, sondern es wird tatsächlich gefördert. Und das schätze ich sehr an diesem Unternehmen.
Und da bist du dann auch, als würdest du das auch so empfinden, dass du da als Corporate Influencer dann auch auftrittst?
Ich schnack einfach gerne über meine Arbeit. Mich selber als Corporate Influencer zu bezeichnen, das käme mir nie in Frage. Aber ich sage gerne, was ich toll finde bei MSD und will einfach was erzählen. Weil es, wie gesagt, das ist das erste Unternehmen, das es so unterstützt. Und ich konnte mir das als Jugendlicher hätte ich mir nie vorstellen können, dass es eine Diversitätsstelle gibt, die irgendwo ein Headcount ist bei irgendeinem Unternehmen. Ich als kleiner, schwuler, junger Mann, da redet man nicht über seine sexuelle Orientierung. Das hätte ich nie gedacht. Und jetzt sehen wir ja, dass diese Themen immer wichtiger werden. Auch Magdalena Rogel, die ja gerade ein Buch rausgebracht hat, zu Emotionen im Job. Hätte ich mir auch nie gedacht, aber es ist genau das Richtige.
Mhm. Du hattest so im Vorfeld auch ein bisschen erzählt, was es bei euch intern für Initiativen gibt, vielleicht als Anregung für die ZuhörerInnen auch, was da so alles möglich ist oder wie es organisiert sein kann.
Also wir haben sogenannte EBRGs, Employee Business Resource Group, bla. Also es ist immer schwierig auszusprechen, muss ich sagen.
Was ist das dann genau?
Das bedeutet, es sind Mitarbeitende-Netzwerke. Aber wir haben das eben abgekürzt. Das heißt, auch in einigen Unternehmen mal so ein bisschen, aber es sind tatsächlich Mitarbeitende-Netzwerke. Und die gibt es, also in Amerika haben wir sehr, sehr viele. Da gibt es zum Beispiel auch das Black Employees Network oder die Veteranen oder die die heißt Faith, glaube ich, also Personen mit Glauben, die halt mit verschiedenen Glaubensrichtungen zueinander finden, auch gemeinsame Aktionen machen. Und hier in Deutschland haben wir 4. Wir haben das Next Generation Network, das kümmert sich um die verschiedenen Generationen bei uns, das alte und jüngere Personen eben ausgleichend Gehör finden. Wir haben das Women's Network, das sich um die Parität kümmert bei uns, wobei wir die im Leadership-Team auch zum Glück haben. Wir haben noch die Rainbow Alliance, der ich dann angehöre, und wir haben das Capability-Netzwerk, die sich um die Belange von Personen mit Behinderung kümmern. Und diese EBRGs, die treffen sich immer regelmäßig und machen Aktionen zusammen, die machen auf die Themen aufmerksam, die schauen genau hin. Also wir haben auch einen neuen Firmensitz, der sehr barrierefrei ist. Und das sind dann auch so Themen, die sich die EBRGs dann beispielsweise annehmen und sagen, okay, wir müssen da und darauf achten. Unsere Meetingräume zum Beispiel, wir haben neue Meetingräume bekommen in dem neuen Gebäude. Die haben alle, die Namen der Meetingräume sind alle nach WissenschaftlerInnen ausgerichtet. Und das Frauennetzwerk hat sich dann darum gekümmert, dass es auch paritär auch da ist. Ja, dass wir nicht nur 3 Marie Curie, die alle kennen, und dann haben wir noch irgendwie 2 andere WissenschaftlerInnen und der Rest ist irgendwie Männer besetzt, sondern dass da auch wirklich wir Frauen und Männer zum gleichen Anteil haben. Und das klingt so marginal, aber es ist am Ende nicht marginal, weil es halt einfach sehr viel zeigt, wie wir unsere Kultur auch verstehen und wie wir leben. Und wenn ich sage, wir sind paritär, da gibt es wenige, die so sind. Und ich habe noch nie in so einem, ich finde das auch wirklich sehr, und es klingt wieder nach Werbung, sorry dafür, aber es ist wirklich toll, dass man in einem Unternehmen ist, in dem halt oben nicht nur Männer sitzen, sondern unsere Geschäftsführerin ist eine Frau und die macht es anders als die alle Geschäftsführerinnen, die ich früher hatte. Muss nicht immer besser oder schlechter sein, aber es ist anders und es ist gemeinschaftlicher. Entschuldigung, ich flammende Anrede hier.
Ja, ja, aber da habe ich jetzt auch rausgehört, es ist auch eine Sache der Basis. Es sind nicht nur Abteilungen und man muss integriert sein, sondern die Basis in Anführungsstrichen muss oder sollte die Möglichkeit bekommen, da sich Räume zu erobern und sich untereinander zu organisieren und das dann mit einzubringen im Unternehmen. Korrekt?
Auf jeden Fall.
Das setzt dann wieder eine offene Unternehmenskultur voraus. Ne? Da sind wir dann auch wieder dabei, dass man eben das nicht von oben nach unten auch durchdelegieren kann und sollte. Auch nicht sowas wie Diversität, sondern dass eigentlich eine offene Unternehmenskultur die Voraussetzung ist. Und das gilt hier für ganz viele Dinge, die man heutzutage gerne anpassen möchte, wenn man Unternehmen, also Transformationsprozesse sind eigentlich sonst gar nicht möglich und gar nicht denkbar, wenn es nicht eine Unternehmenskultur gibt, die das auch ermöglicht. Und da stoßen ganz viele Unternehmen erstmal, glaube ich, an ganz viele Grenzen und es wird einem bewusst, dass vieles blockiert und verhindert wird, dadurch, dass eben die Unternehmenskultur bis dato eine ganz andere war.
Ja, ich hatte da eine Studie noch gefunden von Carter, weiß ich ja nicht, wie man das ausspricht, dass immer noch in Deutschland 60% der Unternehmen keinen Handlungsbedarf sehen in dem Thema. Was sagt ihr dazu? Oder was sagt ihr, was sie verpassen?
Mitarbeiter. So. Mitarbeiter, weil das war das eine, was mir eingefallen ist, bei Lutz flammender Rede, da landen jetzt auf alle Fälle ein paar Bewerbungen im Post. So, weil das ist ja auch einer der Gründe, warum man sich divers und inclusive aufstellen sollte in Zeiten des Fachkräftemangels, um da halt im Bewerbermarkt standzuhalten. Aber zu deinem Punkt, dass so viele keinen Bedarf sehen, ich glaube, das liegt halt einfach auch mit daran, wie veränderungsbereit die Menschen sind. So, Change ist ja auch immer was wehtut. So, ne? Also jede Veränderung, ich sag mal so, jeder kennt es, erster, wir nehmen uns alle irgendwas vor, abnehmen, aufhören zu rauchen, mehr Sport und so weiter und so fort, das hält bis maximal zum 4.1. Außer ich habe einen passenden Trainer oder was auch immer. Aber genau das ist es ja. Also dieser Widerstand, meine Trampelpfade im Hirn zu verlassen, ist ja enorm groß. So, das heißt, das überhaupt erstmal ins Rollen zu kommen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz hoher Energieaufwand, wo es einmal Graswurzelinitiativen in Unternehmen braucht, die Sachen immer wieder antriggern, auch wenn es sich wie Windmühlenarbeit halt anfühlt. Und auch wenn das, glaube ich, genug laut gemacht worden ist, dann hoffentlich auch irgendwann von oben die Direktive kommt, weil oben muss es halt auch mittragen. Aber diesen Prozess in Gang zu setzen und die Menschen dafür zu gewinnen, das dauert halt einfach. Und ich glaube, also in einem Startup ist das sicherlich einfacher, weil die Unternehmenskultur anders ist, per se offener, so wie ich es empfinde. Und in einem Traditionsunternehmen mit gewachsenen Strukturen, da ist es natürlich schwieriger. Nichtsdestotrotz, also ich kann von uns sagen, wir sind 175 Jahre, wir haben uns kontinuierlich gewandelt. Wenn es dann mal bei uns ins Rollen kommt, dann rollt es auch schnell. Aber der Weg dahin, der ist natürlich, da braucht man Durchhaltevermögen. Und ich glaube, Unternehmen müssen erkennen, dass es wichtig ist, an alle Mitarbeiter, die Graswurzelinitiativen da draußen irgendwie machen, gebt nicht auf. So, macht weiter. So, der Weg lohnt sich.
Wobei ich tatsächlich glaube, dass durch den Generationenwechsel oder dadurch, dass eben junge Menschen nachkommen in die Unternehmen, die dann doch schon in der Mehrheit anders sozialisiert sind und für die manche Dinge eine Selbstverständlichkeit sind. Ich merke das auch bei uns. Also es gibt dann junge Kolleginnen, die wie selbstverständlich natürlich gendern, wenn sie sprechen. Nicht jetzt, weil sie im Marketing sind, sondern einfach, weil sie das immer schon so gelernt haben und weil es für sie ganz, ganz klar ist, ja. Und die auch Dinge anders sehen. Und da, also wo ich auch merke, dass ich natürlich aufgrund meines Alters, auch wenn ich jetzt Social Media mache und von daher gezwungen bin, irgendwie immer in gewisser Hinsicht am Draht zu bleiben, ja, und jung zu bleiben in dem Sinne, welche Medien ich nutze und so weiter. Das ist natürlich nochmal ein riesengroßer Unterschied. Oder wir haben jetzt einen Podcast gemacht und haben da auch mit externen KollegInnen gearbeitet, mit einer Moderatorin, die irgendwie Mitte 20 ist und die textet anders, die spricht anders, die sieht Dinge anders. Das war so, also erstmal ist es ein Stolperstein vielleicht, weil man denkt, ups, keine Ahnung, die legt vielleicht den Schwerpunkt auch anders auf Dinge, die dann gar nicht so perfekt sein müssen. Aber dann haben wir nach und nach gemerkt und auch ich habe ganz deutlich gemerkt, das ist so eine Bereicherung und das ist so gut, das mal wieder gezeigt zu bekommen und auch dann wiederum gezeigt zu bekommen, hey, da liegt einfach, da liegt mindestens eine Generation dazwischen und das ist vollkommen klar, dass die anders ticken, aber das ist genau das, was wir jetzt wollen und das muss ich ergänzen. Ja, umgekehrt haben wir auch eine kleine Postserie, wo wir, die heißt unser Biogartenjahr, wo wir eben auch echte eigene KollegInnen zeigen, die in irgendeiner Form was Eigenes ackern und bewirtschaften. Ja, das eine ist eine Ackerfurche, das andere ist ein kleines Gärtchen in München, mitten in der Großstadt und so, also im Hinterhof. Und da haben wir auch zwei KollegInnen, die auch schon deutlich älter sind als die klassische junge Zielgruppe. Und das finde ich total gut. Also ich finde total gut, dass wir beides haben und beides zeigen und auch, dass diese Kolleginnen auch mal in Anführungszeichen zu Wort kommen dürfen auf einem jungen, modernen Kanal, nämlich Social Media, Instagram. Und es ist auch total toll zu beobachten, wie das auch natürlich sich gegenseitig befruchtet, also wie dann auch diese Kolleginnen plötzlich auch privat ihren Instagram-Account, also erstmal einen eröffnen und den dann auch nutzen und plötzlich auch selber Dinge posten. Also die beide Seiten profitieren total davon. Und das finde ich eigentlich ist so der Weg, den man gehen kann und gehen sollte und der dann auch wirklich glaubwürdig und authentisch ist in der Diversität.
Ja, die Jenny, du hast es ja vorhin nochmal diese Shutterstock-Studie angesprochen. Und da war auch ein Punkt, den habe ich mir auch angesehen, ist es, ob Marketeers Personen über 50 auch in ihrer Werbung zeigen in den letzten 12 Monaten. Und da ist Deutschland mit 12% auf einem sehr, sehr weit hinteren Platz. Jetzt okay, der Top-Reiter war Australien mit 31%. Das ist auch nicht unbedingt super gut, aber ich finde es schon bemerkenswert. Und auch das zählt dazu. Wir sagen oft, vielleicht hört man ja immer mal wieder so KollegInnen, ja, ihr denkt immer nur an die jungen Leute, jetzt muss ich gendern, das wird mir von oben aufoktroyiert, nur jung und schön und schlank. Aber eben das ist es halt, ne? Wenn man eben auch ältere Personen zeigt, wenn man auch dickere Personen zeigt etc., nur dann hast du diese Diversität auch wirklich überall von vorne bis hinten drin.
Und auch da ist es natürlich wichtig, wie man sie zeigt. Ne? Also wir haben auch mal bei irgendeinem Thema gehabt, wo es um ältere Personen ging. Und da habe ich dann auch ein Foto rausgesucht von einer crazy Alten, die irgendwie in knalligen Farben gekleidet war und Kopfhörer auf hat oder so. Und es gibt sofort einen anderen Effekt. Ja? Also es passt nicht immer. Logisch, man darf auch mal natürlich kranke alte Menschen zeigen oder so, ja. Aber ich will damit sagen, auch da kann man eben vom Stereotyp abweichen auf jeden Fall. Und dadurch dann auch schon zeigen, dass man von Hause aus eher divers aufgestellt ist.
Hier kam noch eine ganz spannende Frage rein. Diskriminieren da zum Teil subtile Kommentare auf Social Media? Eine Argumentation ist kaum möglich. Wie geht ihr damit um? Ne, da die Frage bringt so diese Kritik an Diversity, die von außen kommt manchmal, bringt sie hier mit ein. Habt ihr damit Erfahrungen schon gemacht?
Also sprich, wenn es so Shitstorm-mäßig kommt?
Hier stand einfach diskriminierende und subtile Kommentare auf Social Media.
Wie man damit umgeht, oder was ist die Frage?
Wie man damit umgeht, genau.
Jenny?
Ich überlege gerade noch. Also meine Erfahrung ist, dass das Thema hat eine gute Faktenbasis. Ne? Es gibt genug Studien, die sagen, das bringt was. Also das bringt am Ende des Tages mehr Zufriedenheit, mehr bessere Mitarbeiter und auch mehr Geld, so mehr wirtschaftlichen Umwachs. So. Nichtsdestotrotz ist es ein hochemotionales Thema, wenn darüber gesprochen wird. So. Und meine Erfahrung ist, dass das dann Gegenargumentieren mit Fakten häufig wenig bringt, wenn es sehr, sehr, sehr emotional aufgeladen ist. So, ich finde, es ist wichtig, grundsätzlich zu verstehen, warum kommt die Reaktion so? Wahrscheinlich, weil die Person noch nicht weiß, welche Möglichkeiten bietet das, welche Möglichkeiten bietet es auch für die Person, und eher zu verstehen oder auch zu fragen. Ne? Also man kann ja auch ganz einfach mal fragen, wie glaubst du denn, ist es für eine Frau, wie glaubst du, ist es für einen schwarzen Mann, wie glaubst du, ist es für einen gleichgeschlechtlichen Menschen, so wie empfindet der das, um die Perspektive zu wechseln, weil wichtig ist, Verständnis zu haben, weil nicht jeder, das, auch das ist ja Diversität und Inclusion, wir sind ja nicht gleich, genau darum geht es ja nicht, schwarz und weiß zu haben, sondern bunt. Und zu versuchen, andere Perspektiven zu zeigen und zu versuchen, die Leute zum Denken anzuregen, mal die Wahrnehmung auch zu verändern. Das wäre halt mein Umgang damit.
Mir fallen da auch so Kampagnen ein. Leider habe ich jetzt gerade kein ganz konkretes Beispiel, wo dann auch recht frech geantwortet wird vom Community Management, ne? Was, Dr. Oetker, ich möchte nicht beschweren, wo die dann auch mal sagen, ja, Pech, wenn dir das nicht gefällt, dann wir finden es aber super. Ja, also das kommt wahrscheinlich auch auf den Kontext an, was oder wie gut man im Community Management aufgestellt ist.
Ja, oder auch wie man es sonst macht. Also es wäre komisch, finde ich, bei so einem Thema dann auszubrechen aus der normalen Tonality, ja, wenn man ansonsten vielleicht immer ganz konservativ antwortet, ne? Aber insgesamt denke ich auch, also wir haben zum Beispiel auch so einen Follower, der auch bei uns versichert ist, der immer wieder, wenn wir gendern, bei jedem Post immer und immer wieder hat er wirklich über Monate dagegen gehalten, sozusagen. Ja. Und wir haben es einfach erstmal so unkommentiert stehen lassen in den meisten Fällen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, das warum eigentlich? Und habe dann auch mal, wollte jetzt gerade suchen, aber ich habe alles auf Flugmodus eingestellt, ich will jetzt hier nicht rumtippen, ja. Irgendwann habe ich dann auch einfach mal eine Rückfrage gestellt und habe aber so eine halbhumorig lustige, sage ich mal so, ja, jetzt nicht so total bierernst gemeint. Und dann habe ich den, glaube ich, echt so ein bisschen geknackt auch. Also der hat dann auch irgendwie zurückgeantwortet und dann habe ich nochmal was gesagt und mit so einem Zwinkersmiley und dann hat er auch aufgehört und beim nächsten Post hat er erstmal nicht mehr reagiert und so. Ein paar Wochen später kam dann nochmal einmal was und jetzt ist eigentlich relativ lange Ruhe gewesen. Also ich glaube schon, dass man da, also es ist wichtig, um das mal so zusammenzufassen, dass das Community Management auf jeden Fall das Thema auch auf dem Schirm hat. Total wichtig. So wie es halt insgesamt mega wichtig ist, um da nochmal von vorne wieder den Kreis zu schließen, dass das eben nicht nur eine Kampagne ist oder auch nicht nur im Marketing gelebt wird bei eigenen Aktivitäten, sondern dass es eben durch und durch verankert ist in den Köpfen der einzelnen KollegInnen bei ihren jeweiligen Tätigkeiten. Also ich sag mal, bei uns jetzt auch, wenn dann jemand anruft, der bei uns versichert ist und vielleicht einen blöden Spruch kriegen würde am Telefon von seinem Sachbearbeiter bei so einem Thema, dann wäre das natürlich ganz katastrophal, ja, von der Wirkung her, wenn wir gerade vielleicht an dem Tag einen tollen Post gemacht haben, der besonders divers daherkommt und plötzlich wird da oder wird irgendwo, keine Ahnung, dann irgendwo eine Zote gerissen auf der Betriebsversammlung oder so. Das ist natürlich schwierig. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man wirklich versucht, zum einen nicht den Anschein zu erwecken nach außen, dass man da schon total perfekt ist, ja. Und das kann man, glaube ich, auch ganz gut über das Community Management machen, ja, dass man vielleicht dann auch teilweise Beispiele aufgreift, wenn jemand sagen würde, hey, was ist denn das? So spricht doch keiner, so sprecht ihr doch bestimmt auch nicht, dass man sagen kann, naja, nee, zugegebenermaßen, wir sprechen auch nicht jeden Tag nur so, wenn es jetzt ums Sprechen ging, um Formulierung oder so mit Gendern beispielsweise. Aber wir versuchen es zu tun und immer mehr tun es. Und unsere jungen Kollegen tun es so und merken es gar nicht oder so. So könnte man ja auch antworten drauf, ne? Dass man immer wieder versucht, es auf ein Level zu kriegen, Theorie und Praxis.
Und ich finde, man sollte auf jeden Fall nochmal seine Stellung da auch nochmal öffentlich kundtun, auch wenn man sagt, okay, der oder die Userin ist jetzt vielleicht gerade mal ein bisschen aus den Strängen geschlagen. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von Rassismus oder von Sexismus oder sonstigen, was man einfach löscht, sondern einfach an Kritik. Und wenn man dann einfach sagt, okay, das ist unsere Stellungnahme dazu, so sehen wir das, dann ist es ja auch nochmal für die ganzen stillen LeserInnen nochmal ein Signal, okay, die antworten da auch drauf, das ist deren Meinung und die lassen es nicht so einfach stehen. Ne? Also ich muss nicht deren Meinung sein, in den Kommentaren bin ich oft nicht, aber dass man eben sagt, okay, uns ist das eben auch wichtig.
Und dadurch vielleicht auch die Community natürlich motiviert, selber auch einzugreifen, was ja ganz oft auch passiert, ne? Dass dann jemand aus der Community für einen antwortet und sagt bestenfalls, hey, sehe ich aber ganz anders als du und ich bin total froh, dass die das machen.
Ja, absolut. Danke euch. Kriegen wir noch, ich weiß nicht, ob wir alle drei jetzt noch zur Antwort kriegen, aber wir haben noch eine Frage reinbekommen. Wie überzeugen Sie interne Kritiker, um Unterstützung oder auch Budgets zu erhalten? Wer von euch mag darauf noch eingehen? Ich finde, wenn wir so tolle Fragen bekommen, sollten wir die noch mit reinnehmen, oder?
Streitet euch.
Ja, die Jenny hat das Thema Wirtschaftlichkeit schon angesprochen vorhin. Ich glaube, das ist natürlich immer ein sehr schlagendes Argument, wenn man das belegen kann, dass es wirtschaftlich absolut sinnvoll ist, möglichst viele Zielgruppen zu erreichen und nicht abzuschrecken. Mhm. Und natürlich bei HR zu sagen, wir kriegen keine jungen Leute, wenn wir ein Bild abgeben, das von vorgestern ist, ja, auf Dauer. Die haben zu sehr die Auswahl heutzutage, zu welchem Unternehmen sie gehen. Und es wird wenige geben, die dann sagen, alles andere ist aber so toll, dass ich trotzdem komme. Das wird in der Realität nicht so sein, wenn man sich unwohl fühlt von der Unternehmenskultur her.
Ja, und man kann auch zeigen, was man vielleicht dadurch erreicht hat, ne? Und sei es nur, also wenn man selber noch keine Erfolge erreicht hat, dann sprecht mit anderen Unternehmen. Wir machen das auch mit unserer Rainbow Alliance. Wir sprechen mit anderen Unternehmen aus München und anderen Großstädten, die so ähnlich aufgestellt sind wie wir und fragen nach, so wie macht ihr denn das? Warum ist, also habt ihr schon Erfahrungswerte? Habt ihr dadurch mehr oder bessere Bewerbungen bekommen? Und da sagen viele, ja, das ist so. Und dann kann ich mit diesem Wissen nochmal zu HR, zu meiner Managerin oder zu sonst wem gehen und nochmal sagen, okay, hör mal zu, Disney macht so, Amazon macht es so und Hapag-Lloyd macht es so.
Ja, und ein Punkt noch, Mitarbeiterzufriedenheit. Das steigert es natürlich auch, wenn sich mehr Menschen inkludiert fühlen, dann sind auch mehr Menschen zufriedener. So, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Super. Vielen Dank. Schaffen wir noch eine kurze Abschlussrunde, wo jeder, jede von euch sagt, warum sollte Diversity Marketing heute einfach dazugehören? Ja? Also ein Punkt, ein Argument oder zwei, warum es dazugehören sollte. Angelika, magst du starten?
Ja, ich würde damit starten, dass es eigentlich dann wiederum gar nicht so was Exotisches ist, weil man eigentlich schon immer doch davon ausgehen sollte, dass der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Das heißt, von den Zielgruppen her denken ist doch das A und O, wenn man erfolgreich sein möchte als Unternehmen. Und die Zielgruppen sollte man sich halt genauer anschauen. Und dann sieht man, wie divers die sind. Und entsprechend divers sollte eben die eigene Denke und die Kommunikation auch sein.
Gut, dann mach ich mal weiter. Also es sollte auf alle Fälle dazugehören, einfach um unsere Gesellschaft so abzubilden, wie sie halt wirklich ist. Und auch damit wir uns entsprechend wandeln und uns anpassen in dieser VUCA-Welt, die komplex und unsicher geworden ist, dass wir da weiterhin erfolgreich bestehen können.
Ja, das greife ich gerne mit auf. Also dieses sich wiederfinden in anderen, in Marketingkampagnen beispielsweise, das ist etwas, was total wichtig ist. Wir sehen das zum Beispiel bei der Ariel, wie die Reaktion, die diese nicht weiße Ariel bei einer nicht weißen Bevölkerung hervorgerufen hat, die sagen, hey, sie sieht so aus wie ich, endlich gibt es sie, sie ist so wie ich. Schon ist man total emotionalisiert an die Marke, an Ariel, ans Produkt, ist egal. Aber das ist emotionalisiert und bringt dich einfach zusammen. Ja.
Wunderbar, vielen Dank, das waren tolle Statements. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Bresche in das Thema bekommen. Das ist sicher abendfüllend. Wir hatten nur eine Stunde, aber ich glaube, wichtige Aspekte wie extern und intern gehören zusammen. Was haben die Unternehmen davon? Was sind die Fallstricke? Haben wir, glaube ich, ganz gut skizziert und hier besprochen.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten die Beraterin Maike Leopold mit Jenny Gruner, Director Global Marketing bei Hapag-Lloyd, Lutz Starke, Senior Social Media Specialist bei MSD Deutschland und Angelika Bergmann, Social Media Lead bei BKK Provita. Dankeschön fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.